Wir wollen aus dem Buche Ruth, Kapitel 2, Vers 14 lesen. Ruth 2, Vers 14. Und Boas sprach zu ihr, zu Ruth, zur Zeit des Essens, tritt hierher und iss von dem Brote und tunke deinen Bissen in den Essig. Da setzte sie sich zur Seite der Schnitter und er reichte ihr geröstete Körner und sie aß und wurde satt und ließ übrig. Und sie stand auf, um aufzulesen. Und Boas gebot seinen Knaben und sprach, auch zwischen den Gaben macht sie auflesen, und ihr sollt sie nicht beschämen, und auch sollt ihr selbst aus den Bündeln Ähren für sie herausziehen und sie liegen lassen, damit sie sie auflese, und sollt sie nicht schelten. Und sie las auf dem Felde auf bis zum Abend, und sie schlug aus, was sie aufgelesen hatte, und es war bei einem Eva Gerste. Und sie nahm es auf und kam in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Und sie zog hervor und gab ihr, was sie übrig gelassen, nachdem sie sich gesättigt hatte. Da sprach ihre Schwiegermutter zu ihr, wo hast du heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dich beachtet hat. Und sie tat ihrer Schwiegermutter kund, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach, der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Da sprach Naomi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er von Jehova, dessen Güte nicht abgelassen hat von den Lebenden und von den Toten. Und Naomi sprach zu ihr, der Mann ist uns nahe verwandt. Er ist einer von unseren Blutsverwandten. Und Ruth, die Moabitin, sprach, er hat auch zu mir gesagt, du sollst dich zu meinen Knaben halten, bis sie meine ganze Ernte beendigt haben. Und Naomi sprach zu Ruth, ihrer Schwiegertochter, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden ausgehst, dass man dich nicht anfalle auf einem anderen Felde. Und so hielt sie sich zu den Mägden des Boas, um aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendigt waren. Und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Soweit. In diesem Kapitel, was wir gestern Abend begonnen haben zu lesen und zu betrachten, sehen wir nun, wie die Ruth, die Fremde, die aus der Fremdlingschaft, aus einem fremden, gottfeindlichen Lande in das Land gekommen war, was Gott seinem Volke für sein Volk vorgesehen und für es zubereitet hatte, und wie sie dort jetzt auf dem Wege im Verlangen, die Gnade, von der wir hier in diesem Kapitel schon dreimal gelesen haben, mehr kennenzulernen, auch diese Gnade empfängt. Und wir haben gesehen, dass sie das da doch bei dieser Frau, die uns ein Bild ist von jemandem, der gerade zum Glauben gekommen ist, der noch jung im Glauben ist, dass da ein Wachstum da ist. Sie hatte das Verlangen nicht nur nach der Gnade, Vers 2, in dessen Augen ich Gnade finden werde, sondern sie sagte auch vorher, lass mich doch aufs Feld gehen. Sie hatte auch Verlangen nach der Speise. Und das ist ja so natürlich, dass man gar nicht eigentlich darüber zu sprechen brauchte. Denn so wie der Mensch, wenn er geboren ist, als erstes nach Speise verlangt, und das ist das beste Lebenszeichen, das ein Baby von sich geben kann, dass es schreit nach Nahrung. Und Petrus sagt, nicht wahr, wie neugeborene Kindlein, seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch des Wortes. Das ist das, was wir hier sehen. Lass mich doch auflesen. Aber wie mancher kranke Neugeborene macht da sein, der dieses Verlangen vielleicht gehabt hat und dann durch andere Dinge gestillt hat und dann davon abgekommen ist, sodass er eigentlich, und Paulus spricht auch davon im Neuen Testament, eigentlich viel weiter sein könnte, als er in Wirklichkeit ist. Paulus sagt zu den Hebräern, da ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, bedürfet ihr wiederum, dass man euch lehre, welches die Anfänge der Elemente der Aussprüche Gottes sind. Das ist, wenn man nicht die Nahrung, die geistliche Nahrung zu sich nimmt. Und es ist schon manches Mal gesagt worden, dass kein Mensch auf die Idee kommt, 6 Tage in der Woche zu arbeiten und nur sonntags zu essen. Das gibt's überhaupt, das ist unmöglich. Aber wie mancher macht er auf geistlichem Gebiet das wohl so sehen. Dass er meint, er könnte mit der Speise, die er am Sonntag, und wir wollen den Tag des Herrn wirklich als das auch anerkennen und halten, das, wo wir besonders uns mit ihm beschäftigen, wo wir ihm Anbetung bringen und wo wir zu seinem Namen versammelt sind und wo wir auch von ihm etwas empfangen. Aber wer käme in der Welt auf die Idee, nur sonntags Speise zu sich zu nehmen? Den möchte ich einmal sehen, wie der am Mittwoch aussieht. Oder dienstags vielleicht schon. Nicht, wenn er gut gegessen hat. Aber auf Geist könnte man vielleicht manchen, vielleicht ist sogar einer hier, der das denkt, wenn ich sonntags in die Stunden gehe, das reicht. Welch ein Irrtum ist das? Und wie würde man dann auch leicht zu solchen gehören, von denen Paulus schreibt, nicht wahr? Ihr könntet eigentlich viel weiter sein. Ihr könntet schon solche sein, die anderen etwas geben. Ihr könntet schon Knechte, Schnitter sein, die für andere das Korn mähen und anderen Nahrung geben. Und in Wirklichkeit seid ihr noch nicht mal so gewachsen, dass ihr für euch selber genug habt. Aber bei Ruth war das nicht so. Sie war fleißig. Das haben wir auch gesehen. Nicht wahr? Was der Knecht, der konnte von ihr sagen in Vers 7, was sie im Hause gesessen hat, ist wenig. Und das sah Boas. Das sieht der Herr Jesus. Der nimmt Kenntnis von jedem Einzelnen. Er sagt auch zu Ruth, es ist mir alles wohl berichtet worden, was du getan hast. Er wusste über alles Bescheid, obwohl er Ruth noch nie gesehen hatte. Und welch ein schwaches Bild ist das von dem, was unser Herr über uns weiß. Der nicht nur weiß, was wir tun, nicht nur weiß, was wir sagen, sondern der die geheimsten Regungen unserer Herzen kennt. Herzenskündiger, sagten die ersten Christen, wenn sie zu ihm beteten. Du Herzenskündiger aller, der bis in jede einzelne Falte meines Herzens hineinschaut. Und das braucht mich nicht ängstlich und besorgt zu machen, sondern das gibt eigentlich das Vertrauen, dass ich zu ihm kommen kann und weiß, dass er alles kennt und dass er auch mit mir, mit meinen Schwachheiten, Mitleid zu haben vermacht, weil er auch in allen Dingen versucht worden ist in gleicher Weise wie wir. Und dass er nicht jemand ist, der nur davon Kenntnis nimmt, sondern der auch zu unserem Herzen redet. Und das war eigentlich ja das Letzte, was wir gestern Abend gesehen haben, nicht wahr? Denn du, Vers 13, hast mich getröstet, sagt Ruth, und hast zum Herzen deiner Magd geredet. Das ist die Weise des Herrn Jesus. Und so sehen wir, wie sie immer näher zu ihm kommt. Wie sie erst nur das Korn gesucht hat, wie sie erst nur die Nahrung gesucht hat, aber wie sie jetzt, und das ist doch der Wille des Herrn Jesus auch, dass wir uns nicht nur mit unserer Errettung und mit unserer Seligkeit, so herrlich und groß das ist und so dankbar, wie wir bis in Ewigkeit dafür sein dürfen, aber nicht nur damit beschäftigen. Und dass wir uns auch nicht mit dem, was er uns gibt, Tag für Tag, mit den Segnungen, mit den guten Dingen, mit denen er uns erfüllt jeden Tag, für die wir auch gar nicht dankbar genug sein können. Aber er möchte auch, dass wir damit nicht zufrieden sind, sondern er möchte, dass wir zu ihm selbst kommen. Und das ist das, was wir jetzt an diesem Abschnitt finden, den wir gelesen haben. Und Boas sprach zu ihr zur Zeit des Essens. Tritt hierher und iss von dem Brote und tunke deinen Bissen in den Essig. Da setzte sie sich zur Seite der Schnitter und er reichte ihr geröstete Körner. Das ist etwas mehr, als wenn sie auf dem Felde sammelte, hinter den Schnittern her. Wenn sie hinter solchen, die im Worte Gottes bewandert sind und anderen jetzt etwas mitteilen können, wenn man sich zu deren Füßen hinsetzt, dann, wenn es gute Schnitter sind, solche, die wirklich das Wort der Wahrheit recht teilen, dann kann man lernen und dann lernen wir auch und dann wird uns der Herr auch größer. Aber das ist noch nicht das, was der Herr möchte. Er möchte, dass wir zu ihm selber kommen. Und dass er sagen kann, komm, setz dich mal hier hin. Und das hat er, das, wenn wir an die Evangelien denken, dann lesen wir doch einige Male, dass er zu den Jüngern, die auch gearbeitet hatten, nicht wenn wir nur an Markus 6 denken, Vers 30, wo er die 12 ausgesandt hatte und sie kamen zurück und berichteten ihm, dann sagt er, nun kommet mal ein wenig beiseite. An einen wüsten Ort, wo nichts uns stört, wo nichts da ist, was uns voneinander trennen kann. Und das kann so leicht passieren in dieser Welt nicht, im Geschäft, bei der Arbeit, in der Schule, in der Familie. Das sind alles Dinge, die wir tun sollen und wo der Herr uns auch seinen Segen und seine Kraft zu geben will, aber die doch in der Lage sind, um etwas zwischen uns und dem Herrn aufzubauen, die in der Lage sind, unsere Gemeinschaft zu trennen. Das muss nicht so sein, aber das kann so sein. Und dann sagt er hier, komm her, setze dich hier hin. Und selig, glückselig sind wir, wenn wir das kennen, dass wir nicht nur von den Schnittern in Empfang nehmen, dass wir nicht immer nur von anderen gespeist werden, sondern und nicht nur hinter anderen herlaufen, sondern dass wir bei dem Herrn selber sind, dass er sagt, nun setz dich mal hin, und dass wir sein Wort zur Hand nehmen und dass uns das Wort ihn selber näher bringt. Im Neuen Testament wird nicht umsonst so oft von der Gemeinschaft gesprochen. Nicht wahr? Gerade der Apostel, der uns den Herrn Jesus als den Sohn Gottes vorstellt, Johannes, der spricht gerade so oft von der Gemeinschaft, nicht wahr? Dies schreiben wir euch, auf dass ihr mit uns Gemeinschaft habet. Und zwar, sagt er, ist nicht nur die Gemeinschaft zwischen uns Gläubigen, zwischen den Personen, zwischen den Menschen, sondern er sagt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesus Christus. Und das ist nicht nur etwas, was eine Theorie ist, sondern er sagt, dies schreiben wir euch, dass eure Freude völlig sei. Das soll uns hier und kann uns hier auf Erden mit völliger Freude erfüllen. Und wer verlangt nicht danach? Aber wie oft sind wir gar nicht so erfreut und haben gar keine Freude? Und dann müssen wir uns doch fragen, woran liegt das? Sind das vielleicht doch Dinge, die zwischen dem Herrn Jesus, zwischen dem Vater und mir stehen und die deshalb diese Freude mit dem, der alle Dinge geschaffen hat. Und wir können das gar nicht oft genug uns vor Augen halten, mit wem wir es zu tun haben. Wer es ist, der so zu uns spricht, dass Gott, der ewige Gott, sich zu uns elenden Geschöpfen herabgeneigt hat und uns in seine Gemeinschaft berufen hat. Nicht erst, wenn wir bei ihm sein werden, nicht erst, wenn er kommt, um uns dort aus dieser Welt heraus zu ihm zu bringen, sondern jetzt schon. Dies schreiben wir euch auf, dass eure Freude völlig ist. Das möchte er und das sehen wir hier. Er sagt, das ist nämlich, wie das in der Praxis ist, wir sind in die Gemeinschaft des Sohnes gebracht, nicht wahr? Die Gemeinschaft, von der wir lesen. Aber es ist auch eine Sache, dass wir das praktisch erfahren. Das ist etwas ganz anderes. Nicht, wenn wir können auch von der Gemeinschaft der Heiligen sprechen, wissen, dass alle Gläubigen ein Leib sind. Aber das in der Praxis zu erfahren, sich zu freuen, wenn man die Brüder sieht, sich zu freuen, wenn man Gemeinschaft haben kann und sich zu freuen, wenn man auch Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn hat. Das können wir ganz alleine haben, da brauchen wir gar keine anderen. Dann sagt der Herr, komm, setz dich hier zu mir und jetzt will ich dir etwas zu essen geben. Das ist das, wo wir auch Zeit für nehmen wollen müssen. Nicht, wenn man davon spricht, dass man, wie das heute so gesagt wird, stille Zeit hat, nicht wahr, sich morgens oder abends nimmt. Das ist doch dazu da, dass wir einige Augenblicke mit dem Herrn alleine sind und uns von ihm unterweisen lassen. Ihm auch unsere Nöte und alles, was wir auf dem Herzen haben, sagen, aber auch von ihm gestärkt und erfreut zu werden, so wie das hier bei Ruth war, zu der Boas sagte, tritt hierher und iss von dem Brote, und er reichte ihr geröstete Körner. Erst gab er ihr das Brot, iss von dem Brote. Bisher hatte sie Körner gesammelt, rohes Korn, was noch bearbeitet werden musste, was sie nur sammeln konnte und mit nach Hause nehmen musste. Aber hier sagt er, gibt er ihr etwas Fertiges, und da sehen wir das auch dran, dass der Herr voll Gnade und das alles vollkommen ist. Das war fertige Speise. Iss von diesem Brote. Und was ist mit diesem Brote nun gemeint? Wenn wir das Neue Testament aufschlagen, Johannes Kapitel 6, dann sagt der Herr Jesus zu den Juden, als er die 5000, meine ich, gespeist hat in Johannes 6. Vers 27. und die Menschen ganz beeindruckt waren von dieser gewaltigen Tat, dass da 5000 Männer zu essen bekamen aus einigen wenigen Broten, dann sagt er in Vers 27, wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, welche der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat der Vater Gott versiegelt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, auf dass wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubet, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du nun für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Moses hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herniederkommt und der Welt das Leben gibt. Und dann geht das in diesem Kapitel weiter. 7-mal spricht der Herr davon, dass er das Brot Gottes ist, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Der Sohn Gottes, der sich als Mensch erniedrigt hat und hier auf dieser Erde wandelte, von dem das Manna, was einmal in der 40-jährigen Wüstenreise Tag für Tag auf die Erde herabkam, auf eine wunderbare Weise. Das war kein Harz von Bäumen, wie das heute manchmal so erklärt wird. Wo sollte so viel Harz bloß herkommen, dass da jeden Tag 3 Millionen Leute von gespeist werden konnten? Das war Himmelsbrot, Brot der Starken, wovon Engel, in Psalm 78 lesen wir das, das Brot der Engel war das. Himmelsbrot, was auf und wovon im 1. Korinther 10 gesagt wird, dass es eine geistliche Speise war. Natürlich war das keine geistliche Speise in dem Sinne, dass sie nicht anfassbar war. Natürlich haben die das angefasst. Sie haben es gesammelt, 2,5 Liter jeden Tag. Da hatte jeder genug dran, ein Goma. Aber es war hatte einen übernatürlichen Ursprung. Das war nicht von dieser Erde. Das war Brot aus dem Himmel. Und es war der zweite Grund, weshalb es eine geistliche Speise genannt wird, ist, dass es ein Bild war von der wirklichen geistlichen Speise, nämlich dem, was der Herr Jesus uns vorstellt. Und wenn wir ihn sehen, wie er als Mensch auf dieser Erde war, und davon spricht das Brot vom Himmel, davon spricht das Manna und davon spricht das Brot, was der Boas der Ruth hier gegeben hat. Wenn wir ihn sehen als unser Vorbild, dann müssen wir erstmal, und das finden wir auch in Johannes 6, wir müssen erst das Fleisch und das Blut des Sohnes Gottes gegessen und getrunken haben. Und damit ist auch wieder nicht das Abendmahl gemeint, sondern die Annahme des Werkes des Herrn Jesus, das in mich aufzunehmen im Glauben. Und dann kann ich auch das Brot des Lebens essen. Kein Mensch, der nicht den Herrn erst als Heiland angenommen hat und vor ihm auf die Knie gefallen ist und gesagt hat, o Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Keiner, der das nicht getan hat, kann den Herrn als Vorbild nehmen. Da macht man wohl von sprechen und sagen, der Herr Jesus Christus war ein vorbildlicher Mensch, nach dem wir uns richten können. Aber keiner vermag, das Vorbild nachzuahmen, der nicht erst seine Natur bekommen hat, der nicht erst im Glauben sein Leben empfangen hat und jetzt das vollkommene Leben, was in ihm geoffenbart war, auch nachvollziehen kann, wenn das auch in großer Schwachheit ist. Aber er sagt ja, lernet von mir. Und lernen können nur solche, die sein Wesen empfangen haben, die erst ihn angenommen haben. Aber dann ist er für uns das wahre Manna, das wahre Brot aus dem Himmel, von dem wir lesen, dass er ein Mensch geworden ist, der in alle Lagen, in die wir nur hineinkommen können, und mehr als das. Denn keiner von uns ist bisher von Gott verlassen gewesen. Aber der Herr Jesus wurde von Gott verlassen. In eine solche Einsamkeit, in eine solche Not und solche Schwierigkeiten, wie er in Gethsemane war und das Werk vor sich sah. Und das hat er als Mensch vollbracht, nicht? Da ist noch nie einer von uns drin gewesen. Und deshalb kann er sagen, dass er in allem in gleicher Weise versucht worden ist. Und mehr als das, ausgenommen die Sünde. Und deshalb wird auch nicht davon gesprochen, dass er mit unserer Sünde Mitleid hat. Da dürfen wir auch kein Mitleid mit haben mit unserer Sünde. Da die müssen wir in seinem Lichte erkennen und richten und verurteilen und sie vor ihm und wenn es nötig ist, auch vor Menschen bekennen. aber mit unseren Schwachheiten, da wo unser Glaube versagt, wo wir abzugleiten drohen, weil wir keine Kraft haben, da vermacht der Herr uns gerade zu helfen. Und dann sehen wir, dass er unser Vorbild sein kann und sein will und darf durch dieses Brot, wovon wir uns nähren, Himmelsbrot. Das ist nicht nur das Wort Gottes, es ist in erster Linie das nicht das geschriebene Wort Gottes, sondern das fleischgewordene Wort Gottes. Beides, wir haben ja das Wort, die Bibel ist das Wort Gottes, das geschriebene Wort. Aber von ihm wird gesagt, dass er das fleischgewordene Wort Gottes ist. Und davon spricht das Brot in erster Linie. Auch das Manna in den 40 Jahren der Wüstenreise. Möchte der Herr uns das geben, dass wir das kennen, dass wir uns ihn sehen in den Evangelien, nicht wahr? Wie er dort gewandelt ist, wie er dort gehandelt hat in Liebe, in Gnade und immer wieder sagt, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Können wir da nicht von lernen? Wie oft fehlt uns das? Und dafür brauchen wir ihn als unsere Speise. Aber wie gesagt, das kann nur sein, das möchte ich doch immer wieder sagen, weil heute so allgemein gesagt wird, man kann das Vorbild des Herrn Jesus Christus, des Menschen Jesus nachfolgen. Es geht nicht. Das kann kein Mensch tun, wenn er nicht vorher im Glauben ihn als sein Heiland angenommen hat. Dann kann er auch ihn als Vorbild haben, aber sonst nicht. Sonst ist das, würde man ihn erniedrigen zu etwas, nicht wahr, wie es so manche gegeben hat, ein menschliches Vorbild. Und er ist der Sohn Gottes, der um uns zu erlösen, aber auch um uns Kraft zu geben und uns zu helfen, Mensch geworden ist. Das ist das Erste, was er hier gab. Und tunke deinen Bissen in den Essig. Da setzte sie sich zur Seite der Schnitter. Und da sehen wir auch wieder etwas ganz Wunderbares. So in einem Satz. Vielleicht sind wir geneigt, Unterschiede zu machen. Hierarchien. Da sind die ganz Geehrten und dann gibt es etwas, die vielleicht weniger und unten sind die weniger oder gar nicht Geehrten. Nicht? Jakobus sagt, wenn ihr einen seht, nicht wahr, mit einem weichen Kleide oder schönen Kleide angetan, komm, setze du dich hierher und der andere setzt du dich dahin. Aber wir sehen hier, sie setzte sich zur Seite der Schnitter. Da war eine Frau, die aus einem feindlichen Volke stammte, die kein Anrecht hatte und sich auf nichts berufen konnte. Und sie saß an der Seite der Schnitter, wenn es nicht der vermögendste Mann von Bethlehem war. Vor ihm gab es keine Unterschiede. Genauso wenig, wie es bei dem Herrn einen Unterschied gibt. Da ist weder Jude noch Grieche. Da ist weder Sklave noch Freier. Da ist weder Mann, sogar die Unterschiede. Da ist weder Mann noch Weib, oder besser gesagt Mann und Weib, so heißt es in Galater 3, Vers 26, sondern alle einer in Christo. Das ist die Gemeinschaft der Kinder Gottes, in die wir gebracht sind. Sicher waren die Schnitter, hatten die Schnitter eine besondere Aufgabe, waren sie auch aus Erfahrung zu diesen Dingen berufen. Aber das gab ihnen nicht das Recht, sich mehr herauszunehmen oder sich einen Platz zu nehmen oder zu fordern, der ihnen nicht zu, und sie wussten das auch, der stand ihnen nicht zu. Sie setzte sich an die Seite der Schnitter. Und ist das nicht wunderbar, dass vor Gott nicht die weltliche und auch keine geistliche Stellung irgendeinen Wert hat, sondern dass da nur das den Wert hat, dass wir aus Gott geboren sind. Und dann sind wir vor ihm alle gleich kostbar. Da macht er keinen Unterschied, weil er für jeden von uns sein Blut gegeben hat. Er hat für jeden von uns den gleichen Preis bezahlt. Und das sollten wir auch mehr dran denken. Wie leicht verlieren wir das aus dem Auge, nicht wahr? Dass der Herr für den Bruder, und man wagt es ja gar nicht zu sagen, aber wir kennen unsere Herzen ja, wie leicht wir dazu neigen, wo ich am wenigsten Achtung vor habe, dass ich mir darüber klar sein muss, dass der Herr den gleichen Preis für ihn bezahlt hat, wie für mich. Und dass er ihm gleich kostbar ist. Ja, und wenn ich ihn sehe, dann kann ich ihn auch deshalb lieben, weil ich in ihm, und das finde ich doch auch, das sollte uns mehr vor Augen stehen, in ihm ein Werk Gottes sehe. Ja, man kann sogar sagen, ein Stück vom Wesen Gottes selber. Wir sind Gottes Natur teilhaftig geworden. Und wenn ich einen Gläubigen sehe, dann sehe ich nicht seine schlechten Charaktereigenschaften, die bei mir ja auch da sind, sondern dann sehe ich, dass das ein Werk Gottes ist, dass Gott da etwas getan hat. Und das lässt mich ihn lieben. Das erweckt meine Liebe in mir, meine Liebe zu ihm in mir. Und das sollte doch auch in der Praxis nicht nur eine verstandesmäßige Sache sein, das wissen wir alles, aber das zu verwirklichen. Wer den liebt, der geboren hat, sagt Johannes in 1. Johannes 5, und das ist das. Jeder, der da glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, welcher geboren hat, das ist Gott. Der liebt auch den, der aus ihm geboren sind, das sind seine Kinder, weil sie beide alle die gleiche Natur haben. Das sollten wir doch auch mehr bedenken. Und dann sehen wir auch, dass solche Unterschiede, wie wir sie so nur allzu leicht zu machen geneigt sind, vor Gott keinen Wert haben. Sondern dass hier diese Fremde aus dem moabitischen Lande neben den Schnittern saß. Und dann sehen wir, dass er ihr noch mehr gab, dass Boas ihr auch nicht nur Brot gab. Und da sehen wir, dass das der Herr Jesus Christus als unsere Speise ist, wie er hier auf Erden als Mensch gewandelt hat, sondern dass er ihr auch geröstete Körner gab. Und da könnte man jetzt auch wieder fragen, was ist denn damit gemeint? In Josua finden wir die Antwort. In Josua 5, Vers 11, Vers 10, da war das Volk Israel über den Jordan gekommen. Und wir brauchen das vielleicht nicht noch ins Gedächtnis zu rufen, aber das zeigt uns ja, dass das ganze Werk der Errettung des Volkes Gottes aus Ägypten, aus der Welt der Knechtschaft Satans, durch das Rote Meer, wo jeder andere sterben musste, da gingen sie lebend hindurch, das Werk Christi für uns. Dann durch die Wüste, wo wir ein Bild von der Welt sehen. Aber das war ja nicht das Ziel, sondern das Endziel war das Land Kanaan. Und da mussten sie nochmal durch ein Wasser hindurch, durch ein Wasser des Todes, wo es hinabging, wie der Jordan ja auch bedeutet. Und das heißt, dass wir auch nicht nur den Tod Christi für uns erkennen und im Glauben annehmen müssen, sondern dass wir auch, wie es uns in Römerbrief und an manchen anderen Stellen, Römer 6 gesagt wird, dass wir mit Christus gestorben sind. Und das ist etwas ganz anderes, als dass Christus für uns gestorben ist, dass mein alter Mensch weggetan ist. Und erst wenn ich das verstehe, dann kann ich in das Land Kanaan dahin gehen, wo ich wirklich als Christ in Neuheit des Lebens, in den Segnungen, die Gott, dem Reichtum, den Gott für mich bereitet hat, der mit der Menschen von Natur aber nicht das Geringste zu tun hat, leben. Und jetzt sehen wir in Josua 5, wo das Volk aus dem Jordan herausgekommen war und jetzt im Lande war, da wo Gott uns haben möchte, dem Platz, den er für seine Kinder vorgesehen hat. Da heißt es, die Kinder Israel lagerten in Gilgal und sie feierten das Passa am 14. Tage des Monats. Sie erinnerten sich an das Werk Christi am Kreuze für sie. Und sie aßen am anderen Tage nach dem Passa von dem Erzeugnis, oder wie es in der Anmerkung heißt, von dem Getreide des Landes. Ungesäuertes Brot und geröstete Körner. Das war also die Speise des Volkes Gottes in dem Lande, wo Gott es hingeführt hat. Da war nicht mehr das Manna. Es steht dann im nächsten Vers, und das Manna hörte auf. Das Manna ist der Herr auf dieser Erde. Als Mensch auf dieser Erde und besonders als Speise für uns, die auch auf dieser Erde gehen. Das ist die Speise für die, die durch die Wüste ziehen. Wenn ich in der Wüste angegriffen werde, wenn ich matt werde, dann kann ich den Herrn Jesus sehen und sehe ihn als den, der den ganzen Weg schon vor mir gewandelt ist. Und kann von ihm lernen und kann mich von ihm nähren. Das ist das Manna oder das Brot, was Boas hier der Ruth gegeben hat. Aber wie gesagt, das ist ja nicht das Einzige. Gott möchte ja, dass wir uns auch in dem Lande aufhalten, dass wir uns mit den himmlischen Segnungen, mit dem himmlischen Teil, mit den himmlischen Freuden, die wir jetzt schon kennen dürfen, nicht erst, wenn wir da sind, sondern jetzt schon beschäftigen und dass wir da unsere Freude dran haben. Und wenn wir da hingucken in den Himmel, dann sehen wir, dass dort in Epheser 1 gesagt wird, dass da unsere Segnungen sind, dass wir gesegnet sind, mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Nicht mit allerlei, sondern mit jeder. Es gibt nichts, was Gott in seiner Liebe als Vater uns vorenthalten hat, was er uns nicht in Christo Jesu, in dem Herrn Jesus im Himmel gegeben hat. Und wenn wir einmal bei ihm im Vaterhaus sein werden, dann werden wir das auch von Angesicht zu Angesicht sehen. dann wird das in Vollkommenheit der Fall sein. Aber er möchte doch, dass wir uns dieser himmlischen Berufung jetzt schon bewusst sind und sie kennen und uns damit erfreuen. Der Herr Jesus sitzt zur Rechten Gottes in den himmlischen Örtern. Und in Epheser 2, da lesen wir, dass wir, und wenn es in der Bibel nicht stünde, dann würden wir das auch nicht wagen auszusprechen, dass wir in ihm, noch nicht mit ihm, sondern in ihm, verbunden mit ihm und im Glauben in ihm mitversetzt sind in die himmlischen Örter. Haben wir da schon einmal dran gedacht? Dass wir mit unserem Leibe hier auf der Erde sind und deshalb als Pilger hier durch diese Welt und Wüste gehen. Das ist die eine Seite. Aber dass wir im Glauben in dem Herrn Jesus, der dort zu Rechten Gottes ist, dort schon unseren Platz haben. Da sagt Gott, das ist euer Platz, schon jetzt. Und da ist euer Segen, nicht hier auf Erden, so gut wie alles ist, was er uns schenkt. Wir dürfen auch dankbar dafür sein. Aber das ist nicht das, worauf es ankommt. Worauf es ankommt, ist, dass wir reich gemacht sind in ihm dort und in ihm dort schon hin mitversetzt sind. Und deswegen, das ist wichtig, noch nicht mit ihm. Das kommt erst, wenn er auch unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit. Wenn er kommen wird, um uns zu sich zu nehmen, dann sind wir mit ihm dort. Aber jetzt sind wir in ihm dort. Das heißt, er ist dort und er ist das Haupt, wir die Glieder. Er ist der Bräutigam, wir die Braut. In ihm sind und dort, wo er ist, gehören auch wir hin. Und in ihm sind wir im Glauben dorthin versetzt. Aber das bedeutet auch, und das ist das Letzte, was wir im Epheserbrief lesen, dass dort Kampf ist. Satan will versuchen, uns daran zu hindern. Und da sehen wir auch dran, dass die himmlischen Örter nicht etwas Zukünftiges sind. Denn in der Zukunft, wenn wir einmal im Himmel sein werden, da gibt es keinen Kampf mehr. Aber hier steht, denn unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Satan will uns hindern. Und wir haben ja ein bisschen am Anfang dieses Buches gesehen davon, wie er das tut. Er hindert uns, das in Besitz zu nehmen. Wenn wir uns einmal in die Stille zurückziehen und uns mit dem Herrn beschäftigen, dann klingelt das Telefon. Schon wieder eine Störung. Oder plötzlich fällt uns etwas ein, was wir unbedingt erledigen müssen. Satan gelingt es auf allerlei Art und Weise, uns von dem Beschäftigen mit den himmlischen Segnungen abzuziehen, damit wir nur mit beiden Beinen auf dieser Erde sind und nur nicht an den Himmel denken. Und das ist sein Ziel. Aber die Speise, die es dort gibt, das ist eben diese gerösteten Körner. Geröstete Körner. Der Herr Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ein Korn, das war er selber. Das ist der Herr Jesus selber. Und geröstet durch das Feuer gegangen. Und in diesem Lande, das spricht von dem Herrn Jesus, als dem, der durch das Werk von Golgatha durchgegangen ist, durch das Feuer des Gerichtes Gottes, aber jetzt zur Rechten Gottes verherrlicht ist und der darin unsere Speise ist. Und da sehen wir, dass das eine zweite Sache ist. Das Brot kennen wir vielleicht alle, aber kennen wir auch den Sinn und die Bedeutung dieser gerösteten Körner, dass wir es nicht mit einem, nur mit dem Herrn auf Erden zu tun haben. Das war, ist die eine Seite, aber dass er, der gestorben, begraben, auferstanden und jetzt verherrlicht zu Rechten Gottes ist, dass das eine Quelle der Kraft für uns ist. In Kolosser 1 wird es uns doch gesagt. Wenn da auch die Herrlichkeit allgemein als die Herrlichkeit Gottes bezeichnet wird, nicht wahr? Aber in Kolosser 1, da heißt es in Vers 11, dass wir gekräftigt sein sollen mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, die war nicht in erster Linie hier auf Erden, sondern diese Herrlichkeit ist das, was dort im Himmel uns vorgestellt wird. Und das ist etwas, was uns Kraft geben kann, Ausharren geben kann, um uns damit zu beschäftigen. Aber das ist etwas, wo auch Satan uns hindert, dass wir da eindringen können. Und wir sind immer leicht damit zufrieden, zu wissen, wir sind erlöst, wir sind errettet. Möchte der Herr uns schenken, dass wir auch an den denken und uns dessen mit ihm beschäftigen, der uns errettet hat und der jetzt zur Rechten Gottes sitzt und der dort wartet mit Ausharren auf den Augenblick, wo er uns hier aus dieser Welt zu sich in die Herrlichkeit nehmen kann. Möchte das sein? Das ist das, was wir hier in den gerösteten Körnern finden. Die Beschäftigung, das Denken und das Erfreuen an dem, der zu Rechten Gottes ist. Und das sagt der Hebräer, betrachtet den, der dort in der Herrlichkeit sitzt, nicht wahr, den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses. Nicht nur den, der auf der Erde wandelte, das ist das Brot, sondern auch den, der zu Rechten Gottes ist und dort wartet, bis wir bei ihm sein werden. Das gibt der Boas dieser Ruth zu essen. Und sie aß, und das können wir uns vorstellen. Und sie wurde satt, und sie ließ übrig. Wenn wir uns damit befassen, dann werden wir nicht hungrig bleiben. Das, wo, da wo Gott mit Wonne ruht, da sind auch wir in Ruhe gesetzt. Und da, wo der Vater seine Freude und seine Wonne dran hat, sollten wir da nicht genug dran haben. Sollte das für uns zu wenig sein, wo Gott, der ewig und von dem wir gelesen haben am ersten Abend, dass er der alleinselige Gott ist, der sich in sich selbst und an dem Sohne, wo der Vater sich an dem Sohn erfreut und der daran seine Freude und Wonne hat. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, hat er auf der Erde gesagt, als er ihn hier wandeln sah. Da ging der Himmel auf und diese Stimme kam aus dem Himmel. Sollte er nicht für uns genug sein? Und doch irren unsere Herzen so oft nach den Dingen dieser Welt, nicht wahr? Und wir wissen doch, dass die Welt, sie sucht, was sie nicht findet, in Liebe und Ehre und Glück und kehren belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Das ist alles, was die Welt geben kann. Die Lust der Augen, die Lust des Fleisches und der Hochmut des Lebens. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das sind die Gegenüberstellungen. Und deshalb sollten wir auch von dieser Ruth lernen, wenn Boas zu ihr sagt, nun setze dich zu mir hin und nimm dir die Zeit und die Ruhe. Und lass dir von mir Kraft und Nahrung geben, die dir sonst keiner geben kann. Und das war auch so. Sie aß und wurde satt und ließ übrig. Und das, da sehen wir doch auch dran, dass der Herr uns immer etwas geben will, was auch für andere da ist. Das ist auch wieder ein Beweis seiner Gnade. Wir haben gesehen, dass Ruth an dieser Gnade teilhatte, weil sie auf dem Felde sammeln konnte, weil Gott dem Volke gesagt hat, ihr sollt eure Felder nicht ganz leer ernten. Ihr sollt immer für den Fremdling, für den Armen und für die Weise etwas übrig lassen, dass der auch was findet. Und hier kriegt sie so viel, dass sie auch wieder etwas übrig hat, um jemand anders mitzuteilen. Habe ich immer so viel geistlich in der Tasche, dass ich einem anderen etwas mitteilen kann? Da muss ich selber erstmal satt geworden sein. Da muss ich selber mich damit befasst haben. Dann kann ich auch einem anderen etwas geben. Und wie oft, wenn wir ehrlich sind, ist das so, nicht wahr, dass man doch weiß, es wäre nötig, ein Wort zur Kräftigung, zur Ermunterung, zur Stärkung zu sagen, und man ist selber so leer wie ein Schlauch und hat nichts zu geben, weil wir selber nicht satt sind, weil wir selber uns nicht genährt haben. Und dann kann ich auch nichts geben. Dann kann ich vielleicht ein paar hohle, leere Worte, die nach was klingen und doch leer sind, sagen. Aber dass wir, der Herr sagt, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Oder wie Martin Luther sagt, wo wes das Herz voll ist, fließt der Mund über. Das ist so, wie es hier steht. Sie aß, wurde satt und ließ übrig. Und dann sehen wir wieder ihren Eifer. Und sie stand auf. Was sie im Hause gesessen hat, ist wenig, sagt der Knecht. Und hier wieder, sie stand auf, um auszulesen. Und dann Boas gebot seinen Knaben und sprach, auch zwischen den Gaben mach sie auflesen und ihr sollt sie nicht beschämen. Auch sollt ihr selbst aus den Bündeln Ähren für sie herausziehen und sie liegen lassen, damit sie auflese und sollt sie nicht schelten. Wie besorgt ist der Herr um uns. Er kümmert sich persönlich um uns. Er bringt uns in praktische Gemeinschaft mit ihm. Lässt uns von ihm lernen, von ihm erfahren, von ihm satt werden. Aber er sorgt auch in jeder anderen Weise für uns. Er sorgt auch dafür, dass das, was andere tun, zu unserem Wohle ist. Und deswegen, da sehen wir auch dran, wie wichtig das ist, dass jeder von uns sich auch wieder leiten lässt von dem Herrn, von seinem Geiste. Dass er, wie er hier sagt, zu den Knaben, und er hat es auch vorher schon gesagt, nicht wahr? Habe ich nicht den Knaben geboten, dich nicht anzutasten in Vers 10. Und hier sagt er zu ihnen, und sollt sie nicht schelten. Nicht, wir haben uns daran erinnert, was damit uns gesagt werden soll. Wie leicht sind wir Knaben, die älter geworden sind, die reifer geworden sind, die von Kraft erfüllt sind, geneigt, auf jemanden herabzublicken und zu schelten und sagen, das passt sich nicht oder so gehört sich das oder was weiß ich. Und dann wird eine zarte Seele, ja, wird ihr geschadet, sie erleidet Schaden dadurch. Aber wir sehen, dass der Herr uns allen sagt, er sagt, erst ich habe den Knaben geboten, dich nicht anzutasten und dann hier, und ihr sollt sie nicht schelten. Möchte das für uns alle auch zur Warnung und zur Ermunterung dienen, dass wir auch gerade mit Liebe, wie wir das hier sehen, und mit Geduld und mit Langmut viel mehr erreichen können, als mit Antasten, mit harten Worten und mit Schelten. Sondern sie sollten sogar noch mehr tun. Sie sollten aus den Ähren, erstmal durfte Ruth zwischen den Gaben auflesen, sie durfte auch da hingehen, wo eigentlich nicht für die Leser der Raum war, sondern wo schon das Korn geordnet war für die Scheune des Herrn. Aber ihr wurde erlaubt, auch aus dieser, wo sicherlich mehr Korn lag, aus dieser Fülle zu nehmen. Aber dann wird gesagt, ihr sollt auch selbst aus den Bündeln für sie herausziehen und liegen lassen. Und ich glaube, dass das auch eine praktische Lektion ist, die sehr lehrreich, aber nicht ganz einfach zu befolgen ist. Denn wie manches Mal sind Dinge, die einem bekannt sind, die uns bekannt sind. Und wo man dann merkt, dass da in einer Weise in der Öffentlichkeit drüber gesprochen wird, wo man meint, dass es besser geht, als wenn man das persönlich tut. Und da sagt der Herr, sagt Boas hier, das ist wohl nicht das Richtige. Aber man kann schon mal etwas fallen lassen, was auf einen bestimmten Fall zugespitzt ist und zugepasst ist, angewendet ist, aber nicht, was jetzt persönlich verletzend wirkt oder wo man den Eindruck haben könnte, dass hier in einer Bibelstunde ein persönlicher Fall geregelt werden sollte. Aber hier steht doch, dass Ähren fallen gelassen werden sollen, ganz speziell für einen, wo vielleicht kein anderer etwas von merkt, aber wo man doch weiß, das ist für mich. Aber wenn man jetzt sagen würde, hier, wir müssen uns jetzt in der Öffentlichkeit mit etwas beschäftigen, was nicht an die Öffentlichkeit gehört, das wäre sicherlich nicht das Richtige. Aber wie manches Mal hat jeder von uns auch schon mal, vielleicht aus einem Satz oder aus einigen wenigen Worten, die in einem Vortrag waren, vielleicht war es auch dem Bruder ganz unbewusst gesagt, guck mal, das war jetzt für mich. Das war so eine Ehre, die ich mir nehmen konnte, weil sie fallen gelassen wurde, speziell auf meinen Fall zugepasst. Passt für meinen Fall passend. Und dass man nicht sagt, ach, der hat das sicher nur gesagt, um mir eins auszuwischen. Nicht, sondern dass man doch das Wort annimmt, als das, wofür es gegeben ist, nämlich, dass hier eine Ehre fallen gelassen worden ist für jemanden, der es gebrauchen kann. Obwohl das wirklich etwas ist, wo man sehr vorsichtig mit sein muss. Und ich möchte das nochmal sagen, ich glaube niemals, dass wir in der Öffentlichkeit Probleme durch einen Vortrag, durch einen biblischen Vortrag lösen können. Man kann die Wahrheit vorstellen und die Dinge, so wie Gottes Wort sie sieht, aber niemals einen Bruder, eine Schwester in einem öffentlichen Vortrag maßregeln wollen. Selbst wenn man die Namen nicht nennt, aber wo dann jeder weiß, das ist sicherlich auf den gemünzt. Sondern hier wurde eine Ehre fallen gelassen, wovon kein anderer etwas wusste. Aber die Knechte wussten es und Ruth nahm sie. Aber sie wusste wahrscheinlich nicht, dass es der Knecht, der Knabe mit Absicht getan hatte. Und das wurde ihr auch nicht gesagt, das wurde den Knaben gesagt. Und sie las auf dem Felde bis zum Abend. Und dann tat sie wieder etwas. Sie schlug aus, was sie aufgelesen hatte. Und es war bei einem Eva Gerste. Wo Korn wächst, ist auch Stroh. Und wo Menschen zusammen sind, da wird es auch Dinge geben, die menschlich sind. Die mit unserem irdischen, natürlichen Wesen zusammenhängen. Jeder Ausdruck ist, jedes Wort, jeder Satz, jeder Ausdruck wird mehr oder weniger mit Schwachheit behaftet sein. Und wenn der eine nicht ganz gut Deutsch spricht, dann ist das Stroh. Aber das Stroh dient nicht zu meiner Nahrung, sondern das Korn. Und wenn ich mich auf dem Stroh herumdresche und mich damit beschäftige und das Korn außer Acht lasse, dann habe ich doch das Ziel in dieser Hinsicht verfehlt. Und da, wo einer vielleicht besonders einen stilvollen und einen geschliffenen Vortrag halten will, wo sich das ganze Augenmerk mehr auf die Art des Vortrags als auf den Inhalt richtet, dann ist auch das Stroh mehr der Gegenstand der Aufmerksamkeit als das Korn. Aber ich glaube, dass doch in erster Linie die Schwachheiten damit gemeint sind. Das Menschliche, das Natürliche. Das ist untrennt. Es gibt kein Korn, was wächst ohne Stroh. Aber es muss doch getrennt werden. Und deshalb musste Ruth das ausschlagen. Und wir wissen alle, wie leicht wir dazu neigen, uns an dem Stroh festzuhalten und mit dem Stroh dann vielleicht noch Schläge zu verteilen und uns an dem Stroh aufzuhalten und das Korn zu vergessen. Die Aufgabe ist wichtig, das Gute von dem Schlechten oder dem Mangelhaften, was nicht das reine Korn ist, zu trennen. Und das wird immer so sein. Keiner ist von uns vollkommen. Aber wenn wir uns jetzt an den Unvollkommenheiten aufhalten und sagen, ja, das hätte man aber besser machen können und das und gar nicht sehen, was Gott durch sein Wort, wenn auch in Schwachheit, zu mir reden wollte, dann habe ich das nicht getan und nicht erkannt, was Ruth hier in aller Einfachheit tat. Sie schlug aus, was sie aufgelesen hatte. Und dann wurde nicht das Stroh gemessen und gewogen, sondern nur das Korn. Und das war so viel, dass sie davon 10 Tage leben konnte. Als das Volk Israel durch die Wüste zog, da bekamen sie das Manna. Und dann lesen wir in 2. Mose 16, Vers 16, dass sie jeden Tag einen Gomer voll sammeln sollten. Und dann wird zum Schluss gesagt, im letzten Vers des Kapitels, da sollten sie dann ein Gefäß, was genau eine Tagesration beinhaltete, in aufbewahren für alle Geschlechter zum Gedächtnis. Und dann heißt es zum Schluss, der Gomer ist ein Zehntel vom Eva. Das heißt also, dass hier 10 Tagesrationen hatte sie. Sie hatte Vorrat gesammelt. Bei Manna war das so, dass sie jeden Tag von Neuem sammeln mussten. Aber hier hat sie das auch wohl nicht für sich selber gesammelt, sondern für andere. Denn sie nahm es mit und kam in die Stadt und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Und sie zog hervor und gab ihr, was sie übrig gelassen, nachdem sie sich gesättigt hatte. Da sehen wir, was der Herr möchte. Er möchte, dass wir satt werden, dass wir uns erfreuen, aber auch, dass wir es weitergeben. Und so eine Naomi, die ja ein Zeugnis und ein Bild von jemandem ist, der von dem wahren Platze abgeglitten ist, der schwach geworden ist und der sich entfernt hat von dem Herrn, der steht jetzt eigentlich hinter dem zurück, der dieser hat. Und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte, und sie zog hervor und gab ihr, was sie übrig gelassen, nachdem sie sich gesättigt hatte. Da sehen wir, was der Herr möchte. Er möchte, dass wir satt werden, dass wir uns erfreuen, aber auch, dass wir es weitergeben. Und so eine Naomi, die ja ein Zeugnis und ein Bild von jemandem ist, der von dem wahren Platze abgeglitten ist, der schwach geworden ist und der sich entfernt hat von dem Herrn, der steht jetzt eigentlich hinter dem zurück, hinter dieser Frau zurück, die ganz aus der Fremde gekommen war. Und ich muss wirklich sagen, das hat man manches Mal erlebt, dass Geschwister, junge Leute auch vor allen Dingen, die ganz aus der Welt gekommen sind, mehr Eifer an den Tag gelegt haben als mancher Ältere von uns. Das ist wirklich nicht übertrieben. Unsere Beschämung müssen wir, die wir vielleicht Jahre und Jahrzehnte auf dem Wege sind und vielleicht in christlichen Häusern groß geworden sind, müssen wir zu unserer Beschämung zur Kenntnis nehmen, dass jemand, der ganz aus der Welt, aus Satans Fängen befreit worden ist, mehr Eifer an den Tag legt, als wir, denen das oft alles zur Gewohnheit geworden ist. Und dass die dann hier hergehen konnte und konnte Naomi was zu essen geben. Das war auf der einen Seite sicherlich die menschliche Kindespflicht und die Kinderliebe der Schwiegertochter zu ihrer Schwiegermutter. Etwas, wovon wir auch praktisch sehr viel lernen können. Aber wenn wir das mal auf dem geistlichen Gebiete sehen, dann ist das doch auch sehr beschämend, dass hier so eine junge Fremde dieser alten Naomi Nahrung geben musste, die sie dann auch dankbar annahm. Und dann sehen wir doch, dass auch bei der Naomi ein Wachstum da ist. Zuerst hatte sie Ruth am liebsten zurückgelassen und hätte gesagt, nun bleib bloß, wo du bist und geh nicht mit dahin. Wir haben uns daran erinnert. Und dann hat sie sie mitgenommen. Und dann hat sie sie auch gehen lassen. Die Initiative beim Lesen ging von Ruth aus, nicht von Naomi. Aber jetzt sagt Naomi, jetzt fragt Naomi, wo warst du? Und daran sehen wir, dass Naomi von Boas noch nie gesprochen hatte. Denn Ruth sagte ihr, ich war bei Boas. Der Name des Mannes war Boas. Und daran erkennen wir, dass Naomi noch nie mit ihr gesprochen hatte. Gesegnet seist du von Jehova, sei er von Jehova, dessen Güte nicht abgelassen hat von den Lebenden und den Toten. Der Mann ist uns nahe verwandt und er ist einer von unseren Blutsverwandten. Sie hatte von ihm noch nicht gesprochen. Nur Ruth kannte ihn nicht. Er wird zwar erwähnt im ersten Vers des Kapitels, aber nicht, weil sie von ihm gesprochen hatte, sondern nur, weil das jetzt das Hauptmotiv, das Hauptthema dieses Kapitels und des folgenden Inhalts werden sollte. Da wird uns das wie eine Art Überschrift genannt. Und hier wird dann gesagt, kommt Naomi zum ersten Mal auf den zu sprechen, um den es eigentlich geht. Den, von dem wir gesehen haben, dass er uns den Herrn Jesus selber vorstellt. Der hier heißt, Boas, in ihm ist Stärke. Und dann sagt sie, er ist einer von unseren Blutsverwandten. Auch da sehen wir, wenn wir Kapitel 3, Vers 2 lesen, dass sie noch am Anfang steht, dass Naomi noch ganz am Anfang eines geistlichen Wachstums oder einer geistlichen Erholung steht, denn sie sagt hier noch, einer von unseren Blutsverwandten. In Kapitel 3, Vers 2 sagt sie, er ist unser Verwandter. Da war er nur noch der Einzige. Hier ist das auch noch ganz allgemein und unbestimmt. Und wir werden, so Gott will, ja morgen sehen, was damit gemeint ist, mit diesem Blutsverwandten, wovon in der Anmerkung unserer Übersetzung ja schon steht, Löser oder auch Erlöser. Und dann sagt Ruth in Vers 21, was Boas ihr gesagt hat, du sollst dich zu meinen Knaben halten, bis sie meine ganze Ernte beendigt haben. Darum geht es. Und das ist doch auch für uns so wichtig heute. Gerade in einer Zeit, nicht wahr, wo wir, wie wir das hier in diesem Buche lesen, uns in einer christlichen Welt und in einer christlichen Umgebung befinden, wo es dem Herrn sei Dank viele Kinder Gottes gibt, die alle den gleichen Erlöser haben und dadurch alle unsere Geschwister, unsere Glieder am Leibe Christi sind. Und das ist die Grundlage für alle Ewigkeit. Und da wird keine Macht der Welt und Satans etwas dran tun können. Aber der Herr hat uns ja hier auf Erden gelassen. Er hätte uns ja nach der Bekehrung sofort zu sich in den Himmel nehmen können. Und dann wären wir dort, wäre die Einheit, von die hier auf der Erde gebildet worden wäre, sofort in Vollkommenheit sichtbar und in Ewigkeit, in der Herrlichkeit zur Ehre Gottes und zu unserer Freude. Aber das hat er nicht getan. Und die große Frage, die wir uns alle Kinder Gottes immer wieder stellen müssen, ist, warum? Warum lässt Gott uns hier auf der Erde? Weil Gott ja ein Gott ist, der sucht. Es steht ein Wort in der Bibel, in Johannes 4, und das lässt mich immer doch tief berührt. Der Vater sucht Anbeter. Warum sucht Gott hier auf dieser Erde? Er hätte das doch schaffen können. Aber Gott möchte keine Automaten. Gott möchte keine Maschinen. Das wäre für ihn ein leichtes gewesen, Wesen zu schaffen, die nur zu seiner Ehre sind. Aber er will, dass in unseren Herzen, dass wir unsere Verantwortung erkennen, die wir als Geschöpfe hier in dieser Welt und als Erlöste hier auf dieser Erde gegenüber dem Schöpfer und unserem Erlöser haben. Und dass da eine Antwort ist, die seinen Gedanken entspricht. Das ist der ganze Zweck, weshalb Gott uns hier auf Erden lässt. Damit hier aus Herzen, freiwillig und aus Liebe und Gehorsam heraus, ihm eine Antwort gegeben wird durch unser Leben. Und wenn jetzt die Frage ist, ja, wie sieht denn die Antwort aus? Wonach muss sich diese Antwort denn richten? Dann gibt es auch darauf wieder nur eine Antwort. Und das ist das Wort Gottes. Und das ist das große Problem, mit dem wir alle mehr oder weniger zu kämpfen haben. Dass wir bereit sind, das Wort Gottes in bestimmten Teilen für uns anzuwenden. Das weiß jeder von uns. Und dass wir in bestimmten Teilen sagen, das ist aber hart. Und das ist das, was unseren Gott, wo unser Gott und unser Vater, glaube ich, mit großer Betrübnis auf uns alle herabblickt. Und auf mich auch. Weil ich weiß, dass es Dinge gibt in seinen Worten, wo ich eigentlich ungehorsam bin. Ob das jetzt in meinem persönlichen Leben ist oder ob das in dem Leben ist, wo wir als Versammlung zusammen sind. Und das ist das, wonach er uns einmal fragen wird. Was hat dir mein Wort gegolten? Und nicht nur in bestimmten Passagen, nicht nur der Brief oder die Gedanken, sondern mein ganzes Wort. Deswegen sagt er hier, halte dich zu meinen Knaben, bis sie meine ganze Ernte vollendet haben. Und Ruth war gehorsam. Sie hatte das Wort des Boas gehört und sie hielt sich daran. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir uns hier zusammenfinden und uns immer wieder mit dem Worte beschäftigen. Nicht, dass wir erhebende Gefühle bekommen. Das ist von selbst, ich meine, wenn das richtig verstanden wird, das ist eine ganz selbstverständliche Begleiterscheinung. Aber das Wort Gottes ist nicht dafür da, um unsere Gefühle zu erheben. Das wird es auch tun und wir werden, und das soll es auch tun, dass wir zur Anbetung kommen. Aber es soll in erster Linie dazu dienen, dass wir den Willen Gottes erkennen. Erkennen, was will Gott von mir? Wozu habe ich, was habe ich hier für eine Aufgabe? Persönlich und welche Aufgabe haben wir hier gemeinsam? Und davon spricht hier das Buch. Ruth hätte auch auf ein anderes Feld gehen können. Nein, halte dich zu meinen Knechten. Sie hätte auch vielleicht da sofort anfangen können zu schneiden. Nein, sie fing an zu sammeln und machte das Wachstum durch. Sie hielt sich an das, was Boas sagte. Und möchte der Herr uns das allen schenken, dass wir das alle auch tun. Ob klein, ob groß, ob jung, ob alt, dass wir sagen, Herr, dein Wort alleine soll für mich die Richtschnur sein. In allen Dingen, in allen Fragen, dann wird er verherrlicht. Und dann alleine finde ich und finden wir alle die volle Befriedigung als Kinder Gottes hier auf Erden. Und das dient zu dem, wozu uns Gott hier gelassen hat, dass er auch von uns sagen kann, wie er von seinem Sohne sagen konnte, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Weshalb? Weil er als einzigen auf dieser Erde einen Menschen sah und der Sohn Gottes war vollkommener Mensch. Den einzigen Menschen, der von Anfang seines Weges bis zum Ende nur seinen Willen tat. Und das hat das Wohlgefallen Gottes hervorgerufen. Und das allein ruft es auch bei uns hervor. Was unsere Stellung betrifft, was heißt, was wir durch das Werk Christi geworden sind, empfangen sind, da sind wir angenehm gemacht in dem Geliebten. Sind wir schon. So sieht Gott uns. Wenn er uns nicht so sehen könnte, könnte er uns gar nicht anblicken. Können wir uns vorstellen, dass Gott mit Wohlgefallen auf einen Sünder blickt? Tut er auch nicht. Aber auf jemanden, der in dem Blute des Lammes gewaschen und in ihm angenehm gemacht ist, da kann er mit Wohlgefallen blicken. Und deshalb kann er ihn auch aufnehmen. Und deshalb werden wir auch aufgenommen in den Himmel. Aber er möchte doch, dass wir erkennen, was hier unsere Aufgaben sind. Und dafür wird er uns auch einmal den Lohn geben. Dafür wird es auch einmal im Himmel Unterschiede geben. Nachdem, wie wir das, was er uns anvertraut, behandelt haben. Halte dich zu meinen Knaben, bis meine ganze Ernte beendigt ist. Und dann sagt Naomi, nicht wahr, dass man dich gehe nicht auf ein anderes Feld, dass man dich nicht anfalle auf einem anderen Felde. Und so hielt sie sich zu den Mägden des Boas, um aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendigt waren. Von der Gerstenernte haben wir schon gehört, was damit gemeint ist. Christus, der Auferstandene, der Erstling der Entschlafenen. Das war die Erstlingsgabe, die am ersten Tage der Woche nach dem Passa gebracht wurde. Aber die Weizenernte, das war das Ende der Ernte. Wir haben das gesehen. Und wenn wir denken an 2. Mose 34, das möchte ich noch lesen, da wird uns auch gesagt, dass die Weizenernte am Ende der gesamten Ernte war. Und das war, dass am Ende dieser Ernte wieder eine Gabe, keine Garbe, sondern eine Gabe der Erstlinge gebracht werden musste. Und das lesen wir in 2. Mose 34, Vers 22, das Fest der Wochen, im Neuen Testament das Fest der Pfingsten, 7 Wochen nach dem Fest der Erstlingsgabe, das Fest der Wochen der Erstlinge der Weizenernte sollst du feiern. Das war also 7 Wochen nach der Erstlingsgabe, wo die Gerste dargebracht wurde, ein Bild des auferstandenen Herrn. Dann ging die ganze Ernte vorbei. Und am Ende der Ernte war das Fest der Wochen. 7 Wochen später, 50 Tage später, Pfingsten. Und dann wurde die Gabe der Erstlinge vom Weizen dargebracht. Und das wurde nicht in Form einer Garbe, sondern in Form von 2 Broten dargebracht. Das ist das, was wir im Pfingstfest in 3. Mose 23 finden. Und wovon spricht das Pfingstfest? Wenn das Gerste vom auferstandenen Herrn spricht, dann spricht das Pfingstfest, das Fest der Wochen, von dem, was wir dann auch in Wirklichkeit in der Erfüllung finden, als das Fest der Pfingsten erfüllt war, auf Apostelgeschichte 2. Was passierte da? Da kam die Versammlung Gottes auf Erden zustande. So lange blieb sie da. So lange sammelte sie, dass sie nicht nur den Herrn kennenlernte, sondern auch seine Gedanken die wir eben besprochen haben, seine Gedanken über die Seinigen hier auf dieser Erde. Auf diesen Felsen will ich meine Versammlung, meine Kirche bauen. Und da möchte der Herr, dass wir da hinkommen, dass wir die Gedanken Gottes über seine Kinder hier auf Erden kennenlernen und so lange sammeln, bis wir dahin gekommen sind. Das ist für ihn das Kostbarste auf Erden. Neben seinem Sohne, von dem wir gesprochen haben, dieser Sohn suchte Perlen. Und als er eine sehr kostbare gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, um diese Perle zu besitzen. Haben wir das auch verstanden, was das für eine kostbare Sache ist, die Kirche Gottes hier auf dieser Erde? Der Leib Christi auf dieser Erde, das Haus Gottes, in dem er wohnt, die geistliche Behausung, wo wir ihm dienen können als seine Kinder. Das ist für ihn das Kostbarste auf Erden im Augenblick. Sonst gibt es hier nichts. Wenn die Welt dem Gericht entgegengeht, dann wird nur eine Sache aus dieser Welt herausgerettet, wenn ich das so sagen darf. Und das ist seine Kirche. Die geht hinüber in die neue Welt, in das neue, in das zukünftige, den zukünftigen Erdkreis. Alles andere wird dem Gericht anheimfallen. Nur die Seinigen nicht. So kostbar und wertvoll sind wir in seinen Augen. Und so soll wertvoll sollte seine Kirche auch in unseren Augen sein. So lange blieb Ruth da und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Aber sie blieb bis Gott, bis sie dieses Verständnis hatte. Und dann, als sie das Verständnis hatte, dann kam etwas anderes. Dann wurde sie selbst gesichtet. Dann wurde sie selbst auf die Probe gestellt. Dann wurde alles bei ihr untersucht. Und wenn der Herr will, werden wir das morgen Abend im dritten Kapitel lesen, dass der Herr auch wissen will, wie es in unserem Herzen aussieht, wie die Beweggründe in unserem Herzen zu ihm stehen.